möchte euch alle ganz, ganz herzlich begrüßen und in meiner Freude Ausdruck verleihen, dass ihr da seid. Was mir sehr wichtig ist, dass ihr in diesem Session, also jetzt, was ich jetzt versuche zu präsentieren und mit euch zu teilen und dann auch, was wir im Workshop erarbeiten wollen, dass ihr dort in euch so langsam jetzt anfängt, ich sage dazu jetzt mal sehr poetisch, ein glühendes Ja zu finden. Ein glühendes Ja meine ich, eine Art von Praxis versucht zu isolieren oder zu finden, welche ihr aus diesem Retreat mit in das Leben hineinbringt. Denn wisst ihr, und das wird sehr klar in der Morgenvorlesung werden, wir versuchen wirklich bei diesem Retreat oder Seminar Impulse zu geben und auch zu bekommen, die uns einfach helfen, unser Leben mit viel mehr, sagen wir mal, Kraft, innerer Kraft auszuüben und zu führen als bisher, sodass sich in unserem Leben so Veränderungen einstellen. Ich habe eine Erfahrung gemacht vor einigen Jahren in Bengalen, die ich sehr interessant fand. Da wurde Zuckerrohr hergestellt. Und diese großen, ihr wisst, in Bengalen ist das manchmal ganz einfach, das waren, glaube ich, Jute-Säcke, die sie irgendwie wasserdicht gemacht hatten oder in Sand reingelegt haben, also der Unterboden war Sand, dann die Säcke und dann waren da diese Zuckersirup. Es schmeckt also unglaublich gut. Und zwei Dinge sind da geschehen. Eine russische Mate, die hatte mit ihrem Becher Zuckerrohrsaft genommen, um gierig das zu trinken und ist dann ausgerutscht in die Wanne rein. Aber um dieses Beispiel geht es mir nicht. Jeder war überrascht. Die Bengalis haben total gelacht, weil das macht nichts, das ist weiterhin Exportqualität. Das ist großartig, no problem. Die haben dann nicht die gleichen Standards wie in der Schweiz. Aber der zweite Punkt, um den es mir eigentlich geht, war, dass mir jemand gezeigt hat, der hat also ein bengalischer Zuckerrohrfabrikant oder wie man das nennen soll, der hat ein bisschen Zucker in diesen Sirup reingegangen und ging plötzlich ein total interessanter Kristallisierungsprozess los, der also ausgelöst war durch diesen anfänglichen Impuls, da eben das Endprodukt Zucker reinzutun, in diese noch immer sirupartige Masse. Und ich habe mich in dem Augenblick erinnert an eine Aussage von Prabhupada in Nectar Devotion. Er sagte, Krishna-Bewusstsein ist der Schalter, der alles Glücksverheißen macht. Und also genauso wie von einem Schalter oder in diesem Beispiel von dem Zucker ein Impuls ausgehen, der die ganze Sirupmasse in eben Jaggery, kennt ihr vielleicht die Kirche von euch, diesen immer noch etwas feuchten Rohzucker umgewandelt hat. So versuchen wir hier vom Seminar einfach Impulse aufzunehmen, die wir in unser Leben nehmen und die dann eine Kettenreaktion auslösen, welche unser Leben wunderbar macht und völlig verschnurrt. Und wirklich, ich bin total überzeugt, dass das geht. Wo ich noch nicht hundertprozentig überzeugt bin, weil ich es nicht gesehen habe, ist, ob es bei euch geht. Was nämlich nötig dazu ist, dass man seine alten Hörgewohnheiten ein bisschen verändert. Wir haben die Hörgewohnheiten im Krishna-Bewusstsein, dass wir einfach hören, zack, und am nächsten, wenn uns jemand nach der Vorlesung fragt, worum ging es denn? Ja, spirituelle Dinge einfach. Wir hören einfach, aber wir hören nicht zu. Und wir wenden das deswegen nicht an, weil wir einfach so ein bisschen Information Overload haben. Bei diesen Seminaren ist es mir deswegen sehr, sehr wichtig, euch vorzubereiten, habt ihr vielleicht gemerkt, ihr hattet so ein auf dem Internet einen Vorbereitungstext mit einfach Lesungsempfehlungen oder Leseempfehlungen gemacht. Da darf ich einfach mal fragen, wer hat das gelesen, was da draufsteht? Seht ihr das ungefähr, ich würde mal sagen, 65%. Das ist nicht 100%. Das macht aber nichts. Also bitte jetzt nicht, dass man sich nicht gekränkt fühlt. Oh mein Gott, jetzt geht er mir auf den Nerv, so früh schon am Morgen. Und werde ich hier, boah. Keiner schaut sich jetzt um. Ich will das einmal wissen. Wer hat das gemacht, was gestern bei einen sehr wichtigen Punkt gemacht zum Lernen? Dass man sich an das Sankalpa erinnert hat. Oh ja, auch da. Oh ja, oh toll, also, oh mein Gott, langsam fand ihr an mich zu. Also das hat absolut Gewinnerkurs. Ja, seht, mit diesen Sachen versuchen wir einfach, irgendwie das dazu zu bringen, die Worte dazu zu bringen, dass sie angewandt werden und dann zu Worten der Kraft. Nicht zu lebensverändernden Sachen, zu den impulsgebenden Dingen, die unser Leben die Richtung geben, die wir eigentlich wollen. Nicht, das ist wirklich hier, für mich gab es zwei Aufwachmomente unter vielen anderen, aber zwei, die jetzt in dieser Kategorie stehen, die ich mit euch teilen möchte. Die erste war, dass ich nach mehreren Jahren merkte, wenn ich ganz offen und ehrlich sein sollte, war das Krishna-Bewusstsein noch nicht ganz meines geworden. Es war noch eine Theorie, es lebte noch nicht. Ich war noch nicht in diesem, ich merkte nicht, dass meine matteren Wünsche weniger wurden, und merkte nicht, dass ich sowas wie große Anhaftung an Krishna erweckt habe. Und das war für mich einfach schockierend, ehrlich gesagt. Weil ich hatte wirklich so viel für mich sehr viel aufgegeben. Meine ganze Rolling Stones Plattensammlung habe ich aufgegeben. Stell dir das nicht vor. Ich hätte schrecklich angehaftet. Alles, und jetzt war nichts rausgekommen. Also es hat mich richtig echt schockiert. Und dann habe ich gedacht, ich muss jetzt was verändern, was mache ich denn jetzt? Okay, was machen wir denn auch sonst in unserem Laden? Also wir chanten anscheinend, gut, also jetzt, wie wenn ich das andere Mal sehe, ich nehme jetzt einen Monat, und ob mein Mind das will oder nicht, ich setze mich hin, ich stehe nicht vorher auf, bevor der Monat zu Ende ist, und chante dann so durch den Monat. Und dann habe ich das mit unserer Spezien, wir kommen hier von den Wikingern, wir Skandinavier, eigenen Entschlossenheit einfach durchgesetzt im Leben. Und hab plötzlich gemerkt, ups, das Ganze ist ja ganz Krishna-Bewusstsein, das Nektar. Das Ding ist tatsächlich Krishna. Und es gibt auch in diesem Zustand eine Verbindung mit Krishna. Eine anfängliche zwar, aber auch die reicht schon aus. Nun kam eine andere Sache. Dann kam bei mir persönlich im Leben, etwas, was mich sehr, ihr wisst, es gab historisch bei uns eine sehr große Enttäuschung in Europa, dadurch, dass eines der wirklich sehr, sehr fähigen Lieder im Krishna-Bewusstsein sich, ich sag's immer sehr höflich, umorientiert hat. Es war ein der wirklich auch einen guten Charakter hatte und der wirklich auch sich sehr bemüht hatte, große Fähigkeiten hatte sein und wirklich das Beste wollte, und plötzlich unter dem habe ich lange Dinge kreativ entwickelt in verschiedene sehr nice Projekte, und das war schon richtig. Und dann war die Reaktion natürlich eine maßlose Enttäuschung. Ich konnte es nicht verstehen. Warum muss man die individuelle Lebensgeschichte, warum ist das die Lebensgeschichte unbedingt der Anhänger? Ich kann dieses Denken nicht verstehen. Wir sind doch eigenverantwortlich für unser Leben. Was hat denn das zu tun mit mir, dass jetzt diese Person sich umorientiert. Übrigens, er ist jetzt auch wieder auf dem richtigen Kurs. Ich habe ihn gesehen vor einem halben Jahr und wir haben tolle Gespräche geführt und das kommt alles wieder wird langsam wieder glücklich im Krishna-Bewusstsein. Ja, so, und da habe ich gedacht, das heißt für mich, wenn jemand sein Leben abhängig macht von einem anderen, dass er nicht ein eigenes Leben entwickelt hat. Er hat noch nicht das eigene gefunden und dann habe ich gedacht, warum muss ich in den Kindern, in den auf den Geschmack kommen? Irgendwie muss das gehen. Dass ich erstmal, nachdem ich selber ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein fortgeschrittener Devotee damit bin, aber mir ist klar geworden, ich muss das erfahren, um es weitergeben zu können. Und andere brauchen das auch, denn das ist ihr Geburtsrecht, das ist was geworden. Und dann haben wir langsam, das ist eine lange, lange Sache, da sind gute Leute, die mich beraten haben, zu mir gestoßen und wir haben Dinge gemeinsam entwickelt. Deswegen sage ich auch heutzutage immer, das ist nicht mir zu verdanken, sondern ich sage dazu dem Sharanagati-Team, wir sind in Berlin, wir leben in Leipzig, wie heißt das, rum und wir sind wirklich, es ist richtig schön, wenn jemand einen Flug nach Berlin unternimmt, kommt zu besuchen, wir haben ein Wassergrundstück. Nein, dann habe ich hier, kann schon ein bisschen Werbung machen. Ist wirklich schön. Ist wirklich schön. Du auch, meine Matthias und Ramananda waren schon da. Wirklich traumhaft schön. Ich muss mich mal besuchen. Und auch traumhaft schön von den Inhalten und der Stimmung, die, ne? Weil wir wirklich, wir wollen den Devotees dienen und der großen Congregation, dass sie ein Experience of Krishna Bewusstsein machen. Das war unser festes Commitment. Und da sind wir bereit, alles zu tun, und als Service für die Devotees und Mahaprabhus und Prabhupads Bemühungen hier im Westen. Gut, das nur sehr kurz. Also, ich möchte hier wirklich sagen, seid nicht traurig, seid gespannt auf dem, was euch jetzt erwartet. Weil ihr habt ja Dinge, die ihr mitnimmt von. Vielleicht kriegt ihr dieses Zuckerkristall, dass eure ganze Angelegenheit, euer ganzes Leben zur Kristallisation bringt. So, jetzt singen wir kurz ja gerade Badewand. Jetzt muss ich mich auf meinen Plan hier halten, ich alle außerplanmäßige Dinge besprechen. Am Morgen ist die Stimme noch ein bisschen tief. Ja. Jaya Radha Mata Kunya Vihaji. Noch einmal durch die Nase. Gut. Sehr schön. Dankeschön. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Wir lesen kurz den Bhagavatam-Text. Wir werden es ziemlich kurz machen. Aus Zeitgründen. Shushusho Sharadanasya Vasudeva Kata Ruchi Vasudeva Kata Ruchi Jnan Mahasevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana Shushusho Shraddhadanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana Shushusho Shraddhadanasya Vasudeva Kataruchi Syan Mahat Sevaya Vipra Punya Tirtha Nishevana Ich möchte euch, bevor ich die Übersetzung lese, in den Zusammenhang einweihen. Dies sind hier die Verse im Bhagavatam, die den Abhideya-Part, das heißt den Teil, erklären, der nötig ist oder der getan wird in unser Sampradaya, um Prayojana, das Ziel unserer Bemühungen, zu erreichen. Und es wurde vor diesem Vers gesagt, dass das Hören über Krishna sei, was uns aufweckt von dem materiellen Schlaf und dann zu Krishna bringt. Und dann wurde ein großes Problem analysiert. Die meisten haben keinen Geschmack am Hören über Krishna. Also, ihr seid jetzt die Bodhis bei euch, ist anders, aber der überwiegende Teil der Menschheit hat Geschmack an anderen Dingen, News, Romane und das Prajalpa, was man so führt. Wie kann man Geschmack bekommen? Wie kann Geschmack auftauchen unter den Menschen? Dieser Vers beantwortet die Frage. Oh, zweimal geborene Weisen, indem man jenen Devotis dient, die völlig frei von Niederträchtigkeit sind, kann großer Dienst geleistet werden. Durch solch einen Dienst, also den Dienst zu Devotis, erreicht man eine Zuneigung dazu, die Botschaften über Vasudev Krishna zu hören. Also wenn man keinen Geschmack hat, aber Service macht zu den Devotis, dann taucht der Geschmack auf an Krishna. Erläuterung. Das bedingte Leben eines Lebewesens wird durch seine Revolte gegen den Herrn verursacht. Es gibt Wesen, nämlich Devas oder göttliche Lebewesen, und es gibt auch Menschen, die man als Asura oder Dämonen bezeichnet, nämlich solche, die gegen die Autorität des höchsten Herrn sind. Im 16. Kapitel der Bhagavad Gita gibt es eine lebhafte Beschreibung der Asuras, in der gesagt wird, dass die Asuras immer wieder Leben für Leben in die niedrigen Lebensformen aus Unwissenheit gesteckt werden und so langsam absinken in die Tierform, wo sie keinerlei Informationen über die absolute Wahrheit, den höchsten persönlichen Gott, haben. Diese Asura werden nach und nach durch Gottes Bewusstsein berichtigt. Und zwar durch die Barmherzigkeit der befreiten Diener des Herrn, die in den verschiedenen Ländern gemäß des höchsten Willens aktiv sind. Solche, die Devotis Gottes, sind sehr vertrauliche Gefährten des Herrn. Und wenn sie kommen, um die menschliche Gesellschaft vor den Gefahren der Gottlosigkeit zu bewahren, dann sind sie als machtvolle Inkarnation des Herrn bekannt oder als Söhne des Herrn, darauf bezieht sich hier wohl auf Christus, als Diener des Herrn oder als Gefährten des Herrn. Niemand dieser Diener behauptet allerdings von sich, falsch, Gott selber zu sein. Dies ist eine Blasphemie. Die Diener Gottes werden so respektiert wie Gott selbst von den Devotis, die wirklich zurückgehen wollen, zurück zu Gott. Solche Diener Gottes werden Mahatmas genannt oder Pilgerorte. Also Pilgerorte. Ihr seid die Bodhis, ihr seid alles wandelnde Pilgerorte da auf euren Stühlen. Und sie predigen entsprechend von Ort, Zeit und Umständen. Die Diener Gottes, drängen die Menschen dazu, die Bodhis von Gott zu werden. Also Prabhupada benutzt das Wort urge, to urge someone, heißt jemand nachdrücklich darauf hinweisen. Auch, ne? Sie drängen die Menschen. So, Prabhupada tut im Rest der Erläuterung, die ziemlich lang ist, darüber sprechen, dass diese Diener, also Krishna, sehr lieb sind, weil sie ein Risiko eingehen, Krishnas Glorien zu verbreiten. Und wenn man also diese Persönlichkeiten trifft, dann ist die Reaktion darauf, dieses Zusammentreffen ist darauf, dass man sich verändert. Die glühen, die nehmen Risiken auf sich. Prabhupada sagte einmal, Jesus hat man gekreuzigt für seine Predigerfähigkeit. Ich kann vom Glück reden, dass sie mich noch nicht gekreuzigt haben. Also, die nehmen richtig was auf sich, weil sie ein dringendes Ja in ihrem Herzen haben. Und weil sie eben eine bestimmte Shakti von Krishna bekommen haben, die sie tragen, wie ein Draht, der eine bestimmte elektrische Kraft in sich trägt. Nicht? Deswegen können sie auch das Good Fortune der Wesen verändern, sodass die eben Geschmack kriegen im spirituellen Leben. Unser heutiger letzter Schritt, über den wir sprechen wollen, heißt Geschmack im spirituellen Leben zu entwickeln. Geschmack an Krishna, ein glühendes Ja, dir etwas verändert. Aber bevor ich darüber spreche, möchte ich gerne etwas vorlesen von einem christlichen Pfarrer, der über den inneren Raum der Stille spricht. Das ist Anselm Grün, kennt ihr vielleicht, ein Benediktinermönch, der eine unglaubliche Buchauflage hat und in Deutschland zumindest also Millionen von Leuten anspricht. Und der spricht über das, wir hier machen. Denn ich möchte meinen Vortrag wirklich in Zusammenhang mit dem inneren Raum bringen. In einer sehr interessanten Weise. Er sagt, ein Weg zum inneren Frieden ist die Kontemplation, wie sie Evagrius Ponticus beschreibt. In der Kontemplation gelangt der Mensch in den inneren Raum der Stille, zum Ort Gottes, in dem Gott selbst in uns wohnt. Zu diesem Raum des Schweigens haben die Turbulenzen von außen und von innen keinen Zutritt. Für mich ist es daher sehr wichtig, mir jeden Morgen beim Gebet und der Meditation, ist ein christlicher Mönch, wie gesagt, vorzustellen, dass mich das Jesusgebet in diesen inneren Raum der Stille führt, in dem der dreifaltige Gott in mir wohnt mit seiner Barmherzigkeit und Liebe. Dort, in diesem inneren Ort, können mich die Menschen mit ihren Erwartungen nicht erreichen. Da lassen mich die Konflikte und Streitereien in Ruhe. Da kann ich nicht verletzt werden. Da erlebe ich eine gute Distanz zu allem, was um mich herum geschieht. Da erfahre ich die Freiheit von der Macht der Menschen, von der Macht ihrer Erwartungen und ihrer Ansprüche. ihrer Urteile und Verurteilung. Nur wenn ich in diesem inneren Raum bin, kann ich gelassen und mit innerer Freiheit auf die täglichen Konflikte reagieren. Weitet er das noch weiter aus und sagt, wenn ich nun durch meine tägliche Meditation mit meiner inneren Mitte in Berührung bin, habe ich das Gefühl, dass es in mir einen Raum gibt, der von den täglichen Streitigkeiten unberührt bleibt. Ein Raum, der nicht von dieser Welt ist und daher von den weltlichen Geschäften nicht bestimmt werden kann. Warum ich das vorlese, ist, weil wir einen neuen Seminarteilnehmer haben, nämlich unseren hochgeschätzten Syamananda Prabhu, und es ist mir wichtig, ihn jetzt auch mit einzubeziehen in das, was wir hier machen. Wir reden also von einem inneren Raum, der universal gut ist in der spirituellen Menschheitsgeschichte. Das ist nicht etwas, was wir uns erdacht haben oder was, sagen wir mal, spezifisch für die Vaishnava-Tradition ist. Das wissen alle, die auf einem echten spirituellen Weg sind. Und deswegen ist es für uns total wichtig, den nach unserer Tradition und mit den Mitteln unserer Tradition jetzt einfach zu beziehen, diesen Raum. Und nicht weiterhin in den Kellerdimensionen unseres Lebens zu verbringen. Das ist, ich möchte euch, Werner, möchte ich euch motivieren, jetzt sehr aufmerksam zuzuhören. Mein Thema heute ist der dritte Schritt. Nachdem wir herausgefunden haben, dass wir eine Seele sind und dann auf dieser Ebene lernen zu handeln, indem wir, sagen wir mal, die Beobachterrolle praktizieren in unserem Leben und nicht immer nur reagieren auf das, was uns die Welt so vorsetzt, müssen wir jetzt lernen, in Verbindung mit Krishna zu treten. Denn es ist Krishna, der sowohl außerhalb wie auch innerhalb von diesem heiligen Raum ist. Eines seiner Namen ist Setu, die Brücke. Genau wie eine Brücke ein westliches Flussufer mit einem östlichen Flussufer verbindet, so kann auch Krishna uns, die wir noch im Äußeren leben, mit dem inneren Raum, dem heiligen Raum oder dem Tempel im Herzen, wie es Vishwanath Chakravarti Thakur sagt, verbinden. Deswegen erlebt man, wie vielleicht gestern einige von euch kamen zu mir nach dem gestrigen Abend und sagten, da war so eine spezielle Atmosphäre, ich fühlte mich so wohl in diesem einfachen Geschenk diesen Erzählungen über Krishna. Man muss nur lange genug zuhören, dann ist man plötzlich in anderen Bewusstsein. Was das bedeutet war, dass ihr wahrscheinlich in einen Vorraum dieses inneren Raumes, beziehungsweise einige von euch vielleicht, das kann ich nicht für euch entscheiden, in den Raum Rancho schauen konnten. Aber um das zu tun, diesen Weg zu gehen, ist es, und jetzt aufpassen, das ist eines der wichtigen Punkte dieser Lecture, sehr wichtig, dass wir es lernen, mit Geschmack zu praktizieren. Eine mechanische Praxis wird mit uns da wahrscheinlich nicht hinführen. Bhakti Vinod Thakur sagt, dass es vier Motivationen gibt, für ein Menschens spirituelles Leben zu tun. Furcht und Angst ist die eine, Hoffnung ist die zweite, weil dass man etwas aus Pflichtbewusstsein tut, die dritte Motivation, und Geschmack ist die vierte. Lass uns die kurz durchgehen. Vaidhi Bhakti wird hauptsächlich durch die ersten drei praktiziert, und das bedeutet, dass man denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich in die Hölle. Wenn ich jetzt also nicht diese Dinge einhalte, dann ist mein Leben nichtig. Furcht, aus Angst handelt man. Es geht einem da nicht so sehr um Krishna wie um sich selber. Das zweite ist Hoffnung. Wenn ich das jetzt mache, dann kann ich wirklich sehr, sehr genießen und große Vorteile im Leben haben. Wieder geht es uns nicht primär um Krishna, sondern um uns. Religion, die ich, wir sind hier unter uns, das Christentum hat sehr lange mit dieser Angst gearbeitet. Da kam die Pfarrer auf die Kanzlei und haben gesagt, Kinder, wenn ihr das nicht nachdenkt, die Kanzlei, haben auch unglaubliche Predigten gegeben. Ich habe mal einen so gehört, wie jetzt also die Kohle auf die Haut geht und wie das riecht, wie das weh tut und so weiter. Wow. Also, konnte sich das richtig vorstellen. Im Islam, einen Teil des Islams, hat man sehr oft von gesagt, wenn man das macht, dann geht man, also jetzt muss man sich einschränken, aber dann kommt man in den Himmel und dann trinkt man süßen Regensaft, dann geht man auf die Gemeinschaft. Hoffnung. Warte mal, die schaut ihn selbst an. Es ist wirklich, wirklich, da gibt es so viele Bilder. Sorry, dass ich dich jetzt geschockiert habe. Du bist ganz fassungslos. Ja, Hoffnung wird da geschürt. Und auch wir kennen das, glaube ich, im Krishna-Bewusstsein. Angst und Hoffnung in unserer Praxis. Was wir, glaube ich, sehr kennen, besonders die älteren Devotees, ist, dass wir etwas aus Pflicht heraus tun. Wir haben es ja versprochen, dies und das zu machen. Und wir halten uns an eine Pflicht, es ist trotzdem eine Pflicht erfüllen. So unter uns Deutschen und Schweizern, wir haben das sehr im Blut. Dass wir, da geht's, da haben wir auch noch keinen Kontakt. Krishna. Bhakti Notaku sagt Raga. Raga ist Geschmack auf einer anfänglichen Stufe. Er meint das nicht mit dem höchsten Raga, Ikabhakti, Bhakti und so. Das ist eine hohe Stufe, aber Raga, Geschmack. Ich tue das, weil ich das will. Oder wie wir das hier gehört haben, gestern, ich bin mir jetzt nicht sicher, diesen Kreis kann ich sehen. Dass wirklich alle Schichten unseres Lebens, auch das, was unbewusst ist, dass wir das einfach gerne tun. Krishna-Bewusstsein. Dass wir nicht sagen, ich muss es ja gerne wollen, dass unser bewusster Teil jetzt sagt, und das ist gut und ich bin philosophisch überzeugt, sondern dass das auch von unten, von unserer ganzen Persönlichkeit zu uns vorkommt. Ich liebe das einfach. Das ist einfach meins. Das ist mein Lebensstil. So ein Devotee kannst du in die Wüste tun. Mulida, da kann links und rechts jeder von der Brücke springen. Das braucht dich überhaupt nicht zu bewegen. Nicht für eine Sekunde. Weil du weißt, das ist meins. Das ist jetzt mein Leben. Das ist jetzt mir egal, was der links und rechts von mir macht und denkt. Ganz wichtig, dass diese dann ist Krishna-Bewusstsein bei dir. Sonst guckst du immer nach anderen und schaust dich um und bist immer von anderen abhängig und hast noch nicht dein Leben angefangen. So, dieser Geschmack ist etwas, wir müssen uns fragen, woher wir diesen Geschmack kriegen. Aber ich möchte erstmal sagen, dieser Geschmack ist etwas, was, sagen wir mal, was durch eine Serie von Sachen zusammenkommt. Das ist jetzt auch wieder ein wichtiger Punkt. Geschmack ist so etwas wie die Gesundheit der Seele. Wenn die Seele gesund ist, dann hat sie Geschmack an Krishna. Wenn sie noch kränkelt, dann hat sie keinen Geschmack. Vishwanath Chakravarti Thakur spricht darüber, dass ein Mensch, der Apparatas tut, Vergehen tut, den Geschmack verliert an den heiligen Orten, an dem heiligen Namen, an den Schriften. Und obwohl das köstlich ist, ist er, weil er spirituell erkrankt ist, nicht in der Lage, das zu genießen. Und da gibt es Beispiel von einem Menschen, der krank ist und dem man einen tollen Sweetreis anbietet. Sweetreis ist so eine etwas schwere Nahrung, gekochter Reis mit Milch, und der dann sagt, nein, danke. Das ist so, wenn man Fieber hat, dann kann man Sweetreis nicht essen. Pizza geht noch ein bisschen, aber Sweetreis überhaupt nicht. Weil das so schwer ist. Man kann das, obwohl Sweetreis nice schmeckt, ist gute Ingredienz, toller Reis, gute Milch, runtergekocht, Sweet, Kampfer, Anis. Ich will jetzt nicht versuchen, den Kopf zu ersetzen. Wahrscheinlich sind das nicht die richtigen Gewürze, aber ist ja egal. Und dann, wenn man gesund ist, sagt man, gib mir mehr davon. Ich muss jetzt unbedingt ein bisschen mehr essen. Ist noch was da im Topf? Also, schau doch mal nach. Und man hat wirklich Geschmack da drin, weil das Verdauungssystem ist kraftvoll. So ist es auch, wenn du spirituell voller Kraft bist, wenn du spirituell gesund bist, dann hast du einen Geschmack, du willst das. Und wenn dir jemand sagt, also jetzt gibt es was anderes zu finden, also du hast einfach nicht so einen Geschmack am Maternleben mehr. Du weißt aber, es gibt mir einfach jetzt nichts. Ich will einen saftigen Kern haben, wo ich mich vertiefen kann und kontemplierend unter den Bodhis kirtaniere. Das ist dann ganz natürlich. Nun, Gesundheit. Wer von euch befasst sich hier mit Gesundheit? Ziemlich viel. Ich ist meine Gesundheitsministerin, die ist ganz fit in diesen Sachen. Übrigens, ich habe Dr. Ernst Med Schrott getroffen und wir sind Freunde geworden. Für einige Bücher, die bei Rajavani im Buch gestellt stehen, geschrieben. Gesundheit nach dem Ayurveda setzt sich aus drei Komponenten zusammen. Und das müsst ihr wissen, wenn ihr wissen wollt, wie ihr einen gesunden Geschmack im spirituellen Leben entwickelt. Nach dem Ayurveda brauchst du die richtige Nahrung, du brauchst Exercises, also du musst in Bewegung bleiben mit dem Körper, wandern, Yoga, irgendetwas. Und du brauchst auch den richtigen Schlaf. Das heißt, den Schlaf vor Mitternacht. Wenn diese drei Säulen da sind, diese drei Säulen der Gesundheit, die richtige Ernährung, die richtige Bemühung, die Bewegungsart, also dass du in Bewegung bleibst, um den Körper zu durchbluten, und ausreichend Schlaf, dann bist du gesund. Wenn eines fehlt, wenn die anderen stark sind, können die ein bisschen was aufwiegen, aber auf lange Sicht gesehen ist das nicht so gut. Du musst sehen, dass du in deinem Leben diese drei Säulen kriegen willst, wenn du gesund sein möchtest. So, um spirituell einen gesunden Geschmack zu haben, brauchst du auch drei verschiedene Dinge, die du tun musst. Du brauchst zunächst einmal eine spirituelle Praxis, in die du dich absorbieren kannst. Wenn du nur eine spirituelle Praxis hast, wie das Chanten oder Lesen, aber nicht, sagen wir mal, diese Praxis nach innen bringst, durch die Absorbierung, dann nützt dir das schon ein bisschen was. Also die spirituelle Praxisen sind sehr, sehr stark. Aber es nützt dir nicht wirklich etwas, um einen tiefen Geschmack zu kriegen, im spirituellen Leben. Du brauchst diese Momente der Absorbierung. Absorbierung heißt, wo du tief reinkommst in das Thema. Ist genau wie beim Schlaf. Im gesunden Schlaf musst du irgendwie den Punkt erreichen, wo du abschaltest das Äußere und dann in diese Schlafwelt reingeht, Traum oder traumlos. Sonst ist kein richtiger Schlaf. Wenn die diesen unruhigen Schlaf auf dem Zug und ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat und du fühlst dich im wahrsten Sinne des Wortes, wenn du ankommst, gerädert. Kennt ihr das? Weil du bist nicht zu dem Punkt gekommen, wo das geht. So. In der Praxis musst du dich unbedingt wir heute im Workshop lernen, wie wir in der Praxis diesen Punkt der Absorption erreichen in unserer Praxis. Dann brauchst du unbedingt den zweiten Punkt, um den Geschmack zu kriegen. Du musst es anwenden, was du liebst. Du kannst dir nicht erlauben, etwas zu hören oder zu erfahren, das spirituelle Leben, und es dann permanent nicht zu tun. Dann geht das irgendwann, ist es weg. Es ist so wie beim Chanten. Ihr kennt das, wenn man permanent unaufmerksam ist beim Chanten, irgendwann hat man dann keine Freude mehr am Chanten. Wenn man es nicht anwendet, die Praxis richtig. Das entzieht sich. Es wird von Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur in Bezug auf den Gayatri Mantra erklärt. Wenn du den Gayatri Mantra nicht regelmäßig chantest zu den vorgesetzten Zeiten und mit dann sagt er, die Gayatri Devi geht weg und kommt nicht mehr zurück. Du machst dann noch die Worthülsen des Mantras chanten, aber du hast nicht mehr diese Präsenz, diese spirituelle Präsenz. Das ist deswegen sehr, sehr wichtig, das schärfe ich immer den Brahman-Eingeweihten ein und frage sie auch immer nach der Einweihung nach ein paar Tagen, chantet ihr on time, chantet ihr rechtzeitig eure Mantra. Weil wenn man das nicht macht, das ist mir passiert im Leben, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Ich bin jetzt schon ein alter, eine längere Zeit dabei, über 40 Jahre. Ich freue mich schon auf das 50. Jubiläum. Das kommt dann irgendwann. Dann feiere ich privat im Wald. Und mehrere Mal habe ich gemerkt, dadurch, dass ich das einmal nicht getan habe, on time, habe ich versucht, wieder reinzukommen. Das ist einfach nicht die Erfahrung. Du merkst einfach, du tust da irgendwas, aber du bist nicht im Gayatri-Mantra drin. Das ist einfach nicht da. Versuch zu verstehen, dass die spirituellen Dinge, die sind verschieden von den Wortgehülsen. Das heißt, den Dingen, die wir mit dem materiellen Sinn wahrnehmen können. Also du musst es anwenden, um den Geschmack zu kriegen. Sonst das ist wirklich, da kommt nur eine Auswanderung des Spirituellen in deinem Leben. Wenn du es nicht anwendest, ist es wieder weg. Du hast es nicht mehr. Und man weiß es dann. Man weiß es. Man wacht in der Nacht auf und sagt, ach, kannst du meinen Bewusstseinszustand jetzt feststellen? Ich habe alles, was mir wichtig ist, verloren. Wenn man diese Tatsache ins Auge schauen kann. Und das Dritte, was du brauchst, um Geschmack zu kriegen, ist auch sehr, sehr wichtig. Das ist hier in diesem Text. Das Dritte, was man braucht, um Geschmack zu kriegen, ist die Gemeinschaft von Devotees. Ohne diese Gemeinschaft mit Devotees zu haben, ist es wirklich schwierig, in unserem Offenbarungspfad, in unserem Übungspfad Geschmack zu kriegen. Es wird immer wieder gesagt, dass der Geschmack von denjenigen kommt, die einen Geschmack haben. Und ich möchte euch das gerne nochmal vorlesen. Es hat plötzlich ein Zeichen. Low Battery und okay. Das heißt, es ist doch auch. Oh, zweimal geborene Seminarteilnehmer. Nein, das heißt hier zweimal geborene Weisen. Indem man den Devotees dient, die völlig frei von aller Niederträchtigkeit sind, wird großer Dienst getan. Durch solch einen Dienst erreicht man die Zuneigung dazu, die Botschaften über Vasudev Krishna zu hören. Das ist also die, da kommt die Zuneigung, das heißt Taste her. Ich möchte jetzt einen Punkt gerne vertiefen. Ich möchte etwas sagen, was mir am ersten Seminartag auffiel. Ich hatte gefragt, was für euch die Gegenwart in der materiellen Welt bedeutet. Und ich hatte dann gehört, nur Dinge gehört wie Leiden, die Auseinandersetzung mit dem Relativen und so weiter. Ich hatte ein bisschen vermisst, dass ihr über Anwendung von spirituellem Leben, das könnt ihr ja hier in der materiellen Welt tun mit eurem Körper, gesprochen habt. Was ist materielles Leben? Was ihr da machen könnt. Und ich möchte deswegen unbedingt etwas tun, was ungewöhnlich ist für ein Islami. Ich möchte euch gerne mitteilen, dass es schon dass wir schon einen Gewinn daraus ziehen können, dass wir hierzu sind in dieser Welt. Es ist nicht alles trist und alles nur Pflicht und alles verurteilt. Wir können da etwas tun. Das Erste, und das ist eben der Schritt, den wir lernen müssen, das Erste ist, dass man versucht, sein Bewusstsein ein bisschen auszuweiten und Krishna hinter allem zu erkennen. Dehne also dein Bewusstsein aus, und ich habe mir hier notiert, höre mit den Augen und sehe mit den Ohren. Damit meine ich, dass du wirklich versuchst zu sehen, was sagt mir das jetzt. Du versuchst die Geschichte hinter der Geschichte zu sehen. Wenn ich sage, sehe mit den Ohren, so meine ich, dass du natürlich erstmal hörst, aber dann eine zweite Funktion einsetzt. Nämlich nochmal zu sehen, was bedeutet das denn jetzt für mein Leben? Also, du musst hinter allem, du musst nochmal einen Schritt machen, das ist, was es bedeutet, hinter allem Krishna zu sehen, dass du hinter dem Vordergründigen das Hintergründige siehst. Also ich möchte jetzt aber unbedingt vermeiden, diese Wortspiele reinzumachen, wo man dann alle sagt, aha, und nichts mitnimmt, was so schön klingt. Was ich damit meine ist, dass alles, was geschieht in unserem Leben, einen Sinn hat. Und wenn wir diesen Sinn und den Sinngeber Krishna verstehen, dann können wir auch in der Welt lernen, von der Welt. Ich glaube, das ist sehr wichtig, denn wenn wir einfach nur uns auf unserer jetzigen Phase von der Welt einfach total abkehren, das ist künstlich für uns. Wir sind noch irgendwie verbunden mit der Sache und wir müssen hier Krishna entdecken. Deswegen ist der erste Schritt der Gotteserkenntnis immer die universale Form. Du siehst hinter dem Sonnenuntergang Krishna. Du siehst, wie Prabhupada wurde einmal gefragt, wie kann man den Krishna erkennen? Das ist ganz einfach, sagte Prabhupada. Trink ein Glas Wasser. Der Geschmack im Wasser ist Krishna. Prabhupada wollte uns also dazu bringen, dass wir hinter der Welt, mit der wir täglich umgehen, manche von euch arbeiten 8 Stunden am Tag mit der Welt und so weiter, dass wir auch da Krishna sehen. Dass wir nicht einfach in diesem Bewusstsein sind, was ich bei der Hare Krishna Bewegung sehr ausgebildet sehe, weil wir eben eine weltnegierende Haltung haben, was gut ist, was richtig ist. Aber wir sehen in der Welt einfach nicht mehr Krishna und wir sehen nur die Welt, zu Deutsch gesagt. Es ist sehr wichtig, hinter den Dingen zu lernen, Krishna zu sehen, damit man in Verbindung tritt. Wenn du ein Glas Wasser trinkst, sofort musst du dir angeboten wohnen. Der Geschmack im Wasser ist Krishna. Wenn irgendwas gut läuft in deinem Leben, musst du dir angewöhnen zu denken, die Fähigkeit jetzt, die ich da habe, um meine Krebspatienten eine gute Richtung im Leben zu gehen, sodass er einen Ausweg aus der Krankheit sieht und geht. Das ist Krishna. Es ist sehr, sehr wichtig, diese Sache zu trainieren und nicht zu einem frühreifen Transzendentalismus zu greifen, wie es also typisch ist bei uns Westlern, die dann versuchen, auf der höchsten Stufe zu praktizieren und im Endeffekt gar nichts haben. Wenn du wirklich ein bisschen bohrst, merkst du, dass sie agitierbar sind, dass sie streitlustig sind, rechthaberisch und alles Mögliche, ist eine einzige Enttäuschung. So, deswegen, in diesem Schritt, den wir lernen wollen, in Verbindung mit Krishna zu treten, möchte ich euch wirklich ermuten, auch versuchen, den Sinn hinter dem Relativen zu erkennen. So habe ich es hier ausgedrückt in meinen Notizen. Eine Sache ist zum Beispiel, dass man Erfahrung sammelt. Prabhupada hat am Ende seines Lebens gesagt, I have seen it all. Ich habe es gesehen. Society, Friendship und Love. Ich kann es schwer übersetzen, weil das im Englischen ein bisschen was anderes ausdrückt als Gesellschaft, Freundschaft und Liebe. Society, Friendship und Love. Ich habe es gesehen und ich will es nicht mehr. Ich bin nur Krishna. Du kannst Erfahrungen sammeln und du kannst in diesen Erfahrungen auch ganz bestimmte Dinge sehen. Du kannst zum Beispiel, wenn du deinen Körper studierst, kannst du die Zeitweiligkeit von allen Dingen sehen. Ihr tritt bestimmt vor dem Spiegel, ich sehe es ja immer dann, du bist auch schon grau geworden an den Schläfen. Bei mir geht das auch jetzt los. Ich kann immer höher versuchen, hier die Koteletten abzurasieren, aber es lässt sich nicht mehr vereinigen. Ich rede jetzt wie ein materialistischer Mensch, also so schlimm bin ich nicht mit dem Körper identifiziert. Ich will das nur so sagen. Der Körper lehrt uns, die Zeitweiligkeit ist da. Du kannst aber auch im Relativen spirituelles Wachstum erfahren. Es ist möglich, das ist eine unglaubliche Freude zu sehen, wie man, wenn man älter wird, einfach mehr und mehr spirituell wächst und immer losgelöster wird. Und so das spirituelle Wachstum ist möglich in dieser verkörperten Dasein. Nicht? Oder wie unsere Madhumati, die so einen süßen kleinen Transzendentalisten da hat, in Shukamuni. Du kannst als Mutter, das braucht keine Zeit zu sein, wo du einfach das, du kannst sehen, Mensch, mein Kind wird mit Krishna kommt in Kontakt und freut sich so, wenn er Deity sieht oder wenn er Devotee sieht. Mein Gott, das kann ich ja richtig. Jetzt will ich auch mal ein bisschen hier wieder ein bisschen lebhafter werden in meinem spirituellen Leben. Du kannst auch lernen, und das ist eben etwas, was ich euch so ein bisschen, ich meine, was so ein bisschen auf meiner Lebensphilosophie steht. Du kannst Kräfte entfalten in diesem Leben. Du kannst deine Energie einsetzen. Du kannst nach den Sternen dich strecken. Und dazu im Dienst zu Krishna. Und du kannst etwas machen. Du kannst auch Krishna bauen in deinem Leben und etwas Besonderes machen. Du kannst ganz leben und brauchst nicht halb zu leben. Nicht im Krishna-Bewusstsein mit all den Dingen, die ja möglich sind bei uns. Du kannst auch Gutes bewirken im Leben. Du kannst Dharma tun. Das ist mir so schön geworden, so klar geworden. Wir haben in unserem Sharanagati-Preaching haben wir gedacht, wir wollen irgendwas Gutes tun zu den Leuten, die Hilfe brauchen. Indem wir einfach Leute connecten und Leute darauf hinweisen, dass sie Gutes bewirken und im Dharma sind. Ein dharmischer Mensch sollte gütig zu allen Lebewesen sein, voller Freundschaft und so weiter. Und du kannst letztendlich lernen, alles Krishna zu geben und ihn zu erfreuen mit den Tätigkeiten, die du hier tust in seinem Dienst. Also Anwendung, ich möchte euch den Mund wässrig machen mit diesem zweiten Punkt, wie man Geschmack entwickelt, nämlich Anwendung zu machen. Ihr braucht keine Angst zu haben vor der Welt. Ihr braucht nicht zu denken, mein spirituelles Leben, das bezieht sich auf eine Stunde oder zwei Stunden am Tag, wo ich meine Sadhana mache, meine spirituelle Praxis. Nein! Anwendung zu einem erfüllten Leben in Verbindung mit Krishna heißt auch im Relativen, auch in der Welt, sich Krishna zu sehen und Krishna hinzugeben. Und das muss man üben. Man muss das ein bisschen üben. Nicht? Mir wurde das klar vor 20 Jahren, als ich in Österreich war. Und ich war da zu der Zeit 20 Jahre und 30 Jahre, also ich war schlimm fanatisch eingestellt. Also nur, wenn ich Auto fuhr, dann habe ich mir fast, also ich habe nie auf die Natur geschaut, ich habe nicht dran. Und habe nicht versucht, Krishna in der Welt zu sehen, sondern immer nur auf den Bildern, die die ISKCON-Künstler gemalt haben. Und dann bin ich einmal spazieren gegangen, widerwillig, weil ich hatte einen Freund, zu dem ich, also Freund Krishnas, eingeladen, spazieren zu gehen. Und ich habe gute Mien zum bösen Spiel gemacht. Und bin mitgegangen und kamen so, wir kamen zu so einem Kloster hin, weiß ich noch heute, und da war dann so ein Schild mit einem frommen Spruch, habe ich gedacht, ich gucke jetzt mal den frommen Spruch an, vielleicht ist es inspirierend. Und da stand, wenn du Gott sehen willst, geh in den Tempel der Natur. Und aus irgendeinem Grund hat mich der Satz nicht mehr losgelassen. Wahrscheinlich, weil er mir was gesagt hatte, was ich lernen musste. Gott, nee, also ich bin Transzendentalist. Für mich ist diese Prakriti die äußere Energie des Herrn und da habe ich nichts mit zu tun. Ich bin total interessant. Weil irgendwie hat mich dieser Satz total getroffen. Und wenn du betroffen bist, dann geht dich das was an. Weiß ich noch, dann habe ich ein Bridging-Programm gemacht, zwei am Tag, das war meine Bedingung, dass ich auch spazieren mitkomme. Die mussten alle zwei Programme erleben. Und dann, ja, und dann richtig, und weiß ich noch, dann bin ich danach, mich dann irgendwann zurückgezogen. Gott sehen, wie im Tempel, du hast immer einschlafen gedacht. Maya! Bin ich aufgewacht und beim Zähneputzen war wieder dieser Satz da. Und dann weiß ich noch, habe ich dann gesagt, also habe ich irgendwann, ich habe ja immer gelesen und lese auch immer, da habe ich die Gita immer so aufgeschlagen und 11. Kapitel, universale Form. Das habe ich überschlagen. Und dann nur das Ende gelesen, das 11. Kapitel, wo Krishna zeigt, dass er die universale Form ist. Erst wieder die vierarmige Form, dann die zweiarmige Form und nimmt die universale Form weg. Ne? Ja.
Ich schaue jetzt auf, wie Siamananda auf die Uhr. Ja, ist die Zeit, du hast es richtig gesehen, Siamananda, das Frühstück kommt bald. Es geht darum, Krishna zu erkennen in diesem Schritt. In der Bhagavad Gita sagt Krishna, im 6. Kapitel, 30. Vers. Jemand, der mich überall sieht und alles in mir, ist niemals von mir getrennt und ich bin niemals von ihm getrennt. Wenn du dein spirituelles Leben mit Geschmack praktizieren möchtest und nicht aus Angst heraus oder aus selbstsüchtiger Hoffnung, ist sehr wichtig, dass du die Lehre dieses Textes praktizierst und versuchst, Krishna überall zu sehen und hinter allem zu erkennen. Dann kannst du mit Geschmack praktizieren. Für Geschmack ist es für dich sehr wichtig, dass du drei Dinge beachtest. Dass du bei deiner spirituellen Praxis dich absorbierst, um zu diesem Punkt zu kommen, wo du Geschmack erfährst. Dass du dein spirituelles Leben anwendest und zwar überall, und also über den Tag verbreitet. Und es ist sehr wichtig, ab und an gute Devotees zu treffen und mit ihnen in den Austausch zu treten,
weil und in einen Dienst dazu bringen, denn auf diese Weise wird der Geschmack bei dir eintreten. Ich möchte euch zum Schluss eine Geschichte erzählen, die im Nektar auf die Burschen drin steht. Diese Geschichte kommt ursprünglich aus dem Brahmanda Purana. Es gab einmal einen Brahmana, der in Pratishthanapur lebte. Er war sehr arm, also richtig verarmt, würde man im westlichen Wohlstandsgesellschaft zu ihm sagen. Aber er machte sich darüber keine Gedanken und haderte nicht mit dem Schicksal, weil er wusste, aufgrund meines Karmas ist es das, was ich in diesem Leben vorfinde. Er war deswegen voller Frieden und interessiert an seinem spirituellen Wachstum. Einmal ging er in eine für ihn wegweisende Vorlesung von Vaishnavas und hörte dort, dass man Krishna dienen könne, auch wenn man verarmt sei äußerlich. Denn man könne Krishna alles das, was man ihm darbringen möchte, auch im Geist darbringen. Und er nimmt es an. So dachte er, weil ich keine weltlichen Güter habe, werde ich einfach mal das probieren und Krishna jetzt im Geist meinen Dienst darbringen. Und so ging er jeden Morgen zu dem Godavari-Fluss, der war bei ihm in der Nähe, und übte sich in Pranayama, um den Geist noch friedvoller zu machen, machte also Atemübungen und fing dann an, im Geiste Krishna ganz hervorragende Dienste darzubringen. Er kleidete ihn in feine Kleidung an, er hat sich den Jivaswami sagt, den Dhoti so hoch gegürtet und hat den Tempel, den er mental strukturiert hat, als gebaut hatte, gemobbt, sagt man dazu, hat den Tempel durchgemobbt. Und er hat voller Enthusiasmus hat er gesagt, also Geist kann man alles machen, denn ich bringe jetzt verschiedene heilige Wasser zu Krishna. Er hat in goldenen Töpfen, stelle ich mal den verarmten Rahmen davor, in goldenen Töpfen ganz enthusiastisch Wasser geschöpft. Na, aus der Ganga und der Yamuna kann man ja schnell im Geist hingehen. Kostet ja nichts. Und so weiter. Und hat den Herrn gebadet und am Schluss von seinem tollen Seva, den er gemacht hat, mocken, baden, kochen und so weiter, hat er dem Herrn immer eine Arati dargebracht. Mit einer Artiglampe, die mit Juwelen besetzt war. Klar, wenn schon, denn schon. Nur eines Tages, ihr kennt glaube ich die Geschichte, hat er Milchreis zubereitet und dann noch ein bisschen Ghee drauf gespeckelt. Oh. Das ist besonders köstlich. Flüssiges Ghee drauf gespeckelt. Und dabei sind seine beiden Daumen in den Milchreis reingegangen. Und er merkte, der war noch am Abkühlen, der war weiß, wirklich kreis. Und dann ist ihm das ganze Präparat, sagen wir wohl in Deutsch, also die ganze Zubereitung ist ihm, weil er das nicht mehr halten konnte, auf den Boden gerutscht und alles ist verdreckt und dann konnte er das nicht mehr opfern. Und er hat lamentiert, während er lamentiert hat, ist er natürlich aufgewacht, weil er so schockiert war. Er war dann so devotional, wo den Südreis Krishna opfert, fällt wieder runter, weil er sich verbrannt hat. Und kommt er natürlich aus der Meditation und sieht, seine beiden Daumen sind völlig verbrannt. Also erster Grad, glaube ich, oder zweiter Grad, so genau ist das nicht erwähnt. Also richtig verbrannte Daumen. Da denke ich, also ich habe doch nur meditiert. Wieso ist denn das jetzt verbrannt? gleichen Zeit fängt der Herr in Vaikuntha an zu lächeln. Lakshmi, die Liebe, ist ja, warum lächelst du? Was ist so komisch hier? Was gibt es hier zu lächeln? Also, was der Grund da ist? Ich weiß nicht, was sagst du dann, Vishnu, du das? So, die Vishnu, du das, kommt dann runter mit einem Vimana, stellt das mal vor, ein Himmel, ein Vaikuntha-Flugzeug, kommt den Brahmana besuchen, der Brahmana sieht, was ist heute los? Die Diener meines Herrn macht seine Ehrbietung, die Vishnu, du das sagen, es gibt gute Nacht, der Herr will dich sehen. Was, mich? Ich habe doch gerade, und ich bin mich den verarmten, habt ihr euch getäuscht in der Adresse? Nein, dich, ganz genau. Und er tanzt voller Ekstase und sie können ihn kaum beruhigen. Und führen ihn in das Vimana und er geht zurück nach Hause. Und Schrift wird gesagt, Narayan hat ihn empfangen. Und es war nicht so, dass er ihn nur vorgeladen hat und dann wieder zurück in die Welt geschickt hat. Nein, er hat ihn bei seiner Seite gehalten. Nur, weil dieser Brahmana gelernt hatte, in seinem Geist ihn zu verbinden. In seinem Alltagsleben sich zu verbinden. Der hatte vielleicht nicht die richtigen äußeren Dinge gemacht. Aber der hatte kein Geld, der hatte keine Tempel, der hatte nicht große Sachen, aber er hat sich verbunden mit seinem Geist. Das ist der dritte Schritt, sich zu verbinden mit Krishna. Das erfreut Krishna total und Krishna nimmt sein Bewusstsein zu sich. Aber du musst, und das ist eben das Thema des Workshops, du musst dich wirklich verbinden, du musst dich absorbieren. Wenn du das machst und du bist mit deinem Geist ganz woanders, das ist gut für Anfänger, aber das bringt eben nicht diese Absorbierung, diese Freude ins Spirituelle. Das werden wir im Workshop lernen. Wir werden uns die Praxis des Chants anschauen und die Praxis des Lesens, Shravanam und Kirtanam, und werden sehr tolle neue Dinge da erfahren. Und dann werden wir das Seminar zum Ende bringen mit einer tollen Meditation, in die im neuen Buch All is in the Darwin noch erwähnt werden.
Gut, jetzt. Du schenkst mir dann, die Vorlesung geht bis 9, ich bin noch in der Zeit. Also. Gut, wir haben noch so 3 Minuten.
Habt ihr vielleicht eine Frage zu dem, was ihr gehört habt? Ups. Ja, ich sehe 2, Lindy sich, Varanandi nicht. Ja, Kalindi. Und Krishna Rupini ist auch noch. Aber wir waren auch um 9 Uhr.
Das mit der, also dass ich mit Seele bin, kann ich mir ein bisschen vorstellen, aber das mit dem Ewig, das finde ich so abstrakt. Also ich kann mir zwar vorstellen, oder ich wünsche mir das natürlich, ich bin eine ewige Seele und komme dann zu Krishna, aber dass ich keinen Anfang habe, das finde ich so schwierig. Also kann man sich zum Wort vorstellen als bedingte Seele?
So richtig nicht. Also wohl, wenn du dich mit der Seele befasst, was sehr gut ist, ist sich mit der Nichtseele groß auseinanderzusetzen, und zwar mit dem Thema Tod. Im Thema Tod sieben selbst Materialisten, dass sie weitergegangen sind. Also ich habe jetzt das einmal, und du kannst, das ist eine unglaublich spirituelle Erweckung, die auch ganz andere Menschen erfahren, weil die verstehen, sie überdauern den physischen Körper. Ich habe das gesehen, als unsere Salamandi aufgebahrt war im Krematorium, die war nicht mehr da. Also das war ganz, ganz, ganz deutlich. Und das war dann natürlich auch unglaublich. Also es hat mich sehr ergriffen, dass man wirklich merkt, mein Gott, Also beim Thema Tod, da setzt man sich mit einer Ewigkeit auseinander. Also wenn du an den Begriff Ewigkeit reinkommst. Aber klar, du wirst dies anfangslos zu sein. Weißt du was, Kalindi? Viele unserer Dinge, die wir lernen, sind Konzepte. Und das ist dann ganz, 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 ganz anders, wenn man es erlebt. Wir müssen nochmal um Mathie fragen, die Geburt gegeben hat. Die hat sich bestimmt vorgestellt, wie das ist vorher. Aber als es dann gekommen ist, ist es doch wieder ganz anders. Eine urgewaltige Erfahrung. So ist es auch mit Krishna-bewussten Dingen insbesondere. Wir machen uns jetzt ein Bild davon mit unserem Verstand, auch über Ewigkeit, aber was das ist, wenn wir es erleben, ist ganz anders. Aber trotzdem ist es nützlich, sich vorstellen zu machen, dass man schon mal in die Richtung denkt. Yes.
Wenn man nur im Sein ist, dann ist man nicht geboren.
Ja, das stimmt. Wenn man in diesen, das ist sehr wichtig. Was Andreas sagt, ist sehr wichtig. Denn richtig, wenn du in den spirituellen Raum, den inneren Raum kommst, dann kriegst du eine Erfahrung von diesen spirituellen Dingen. Zum Beispiel auch diesen Ewigkeit oder den, was es bedeutet, in Beziehung mit Krishna zu treten. Das ist überwältigend, die Erfahrung. Denn es ist wirklich dort, wo die spirituellen Verwirklichungen gemacht werden, nicht im Geist. Der ist sehr begrenzt, der ist auch ein Mantra, der kann spirituelle Dinge nicht so erfassen. Trotzdem brauchen wir ihn, so kommen wir in die Richtung, in die richtige Richtung. Bitte?
Du hast gesagt, oder ein Zitat ist auf einem anderen Bild gefunden, welches aussagt, wie ein Schüler einem Meister gesagt hat, wie er sich seine Schmetter nimmt. Und dann sagt der Meister, du musst dir wünschen, aufzuhören, eine Raupe zu sein. Du musst dir so sehr wünschen, dass du wirklich nicht mehr eine Raupe sein möchtest und dann kannst du nicht mehr Schmetterling werden. Also in deinem Vortrag wollte ich jetzt noch fragen, ich sehe zum Beispiel von meiner eigenen Erfahrung, wenn ich es mir wirklich wünsche, mich in dem Moment zu verbinden mit Krishna, dann bin ich mehr aufmerksam, dann kann ich mehr absorbieren, aber oft bin ich so oberflächlich in Verbindung mit dem eigenen Wunsch, das zu machen. Das ist wie so ein Prerequisite.
Es geht hier in der Frage um den Wunsch,
ja,
wie du den...
diesen Wunsch wird vertiefen, oder wie man an ihn rankommt und bevor man in die Kraft geht.
Das ist eine Frage, die ich sehr, sehr lange gehabt hatte und keine Antwort hatte. Wie können wir unsere Wünsche beeinflussen? Oder wie haben wir Zugriff auf unsere Wünsche? Kennen wir diese Wünsche, scheinen etwas zu sein, was einfach da ist. Und manchmal wünscht man sich, es wäre nicht da, diese Wünsche. Kennt ihr das? Aber was kannst du machen, wenn der Wunsch da ist, so scheint? Wie sollst du das verändern? Kennt ihr diese Thematik? Nicht mehr? Wie kommen? Ich meine, ich kann mir intellektuell sagen, ich sollte Krishna bewusst werden, aber ich kann mir nicht sagen, jetzt wünsche ich das mal, weil dann ist es unecht. Wenn ich, Wunsch kommt von einer anderen Ebene heraus als von dem Verstand. Das kommt aus einem Gefühlsleben. Oder also es, lass uns jetzt mal nicht philosophieren, woher Wünsche kommen. Das ist ein Riesenthema. Das kommt nicht nur aus dem Gefühlsleben. Das kommt nachher. Das kommt aus Sanskara. Also, wir wollen jetzt nicht, um Gottes Willen, nicht den Topf vedische Psychologie aufmachen. Das wird zu schwierig, sonst werden wir zu langatmen. Aber dann hatte ich eine Vorlesung gegeben mit Giriraj Maharaj zusammen. Vergesse ich niemals, in Philadelphia, auf einem unglaublich herrschaftlichen Anwesen, im Erkins Estate. Also sowas Vornehmes habe ich noch nie gesehen im Leben. Und in den Räumen waren wir und Maharaj hat dann gesagt, es ist möglich, Wünsche zu beeinflussen. Ich war so im Halbschlaf, weil ich sehr erschöpft war, aus, überjettet und so weiter. Und allen gesagt, man kann Wünsche beeinflussen. Was? Das will ich jetzt aber mal wissen. Das. Und er sagte dann, Wünsche werden geformt in Gemeinschaft. Und zitierte den Vers Sangat Sanjayate Karma aus dem zweiten Kapitel der Bhagavad Gita. Beim Betrachten der Sinnesobjekte entstehen Wünsche. Habe ich so gedacht. Also, das ist für mich keine Antwort. Warum denken die Vortraggebenden nicht auf nach? Und habe ich gesagt, mein Gott, dieser Schmarrn, ich weiß wirklich, wovon er redet. Da habe ich gesagt, wieso ist das eine Antwort, die du gegeben hast? Sachen, ich muss das wissen. Wie komme ich an meine Wünsche heran, dass ich die verändern kann? Und dann sagte er, Prabhupada benutzt diesen Vers aus der Gita, der in einem Zusammenhang gebraucht wird. Man betrachtet Sinnesobjekte und sagt, das will ich haben. Er bezieht diese psychologische Sache auf die Gemeinschaft mit Gott geweihten. Und da gibt es einen Text. Und dann hat er mir den gezeigt und ist tatsächlich im vierten Text der Upanishad, das Nectar of Instruction, sagt Prabhupada tatsächlich, dass wenn du Gemeinschaft hast mit Devotees, dann entwickelst du spirituelle Wünsche. Und er spricht darüber so klar und überzeugt, dass es wirklich stimmt. Wenn du mit Devotees Gemeinschaft hast, mit verschiedenen Devotees, da kommt was in die Wünsche rein. Dann wünschst du dir auch, ich will auch so werden. Ich will das auch machen. Deswegen ist es, wir Schweizer sind manchmal so, wir Schweizer und Norddeutsche, wir sind sehr schwierig, wenn es zur Gemeinschaft kommt. Am liebsten wollen wir eigentlich alleine sein oder mit einer Person. Das ist wesentlich einfacher als mit vielen für uns. Weil wir eben Teile unserer Welt, wir haben bestimmte Erfahrungen gemacht wahrscheinlich. Aber ich möchte euch wirklich inspirieren, insbesondere euch, uns Nordeuropäer, sage ich mal, ich will mich da auch mit einschließen. Geht die extra Meile, geht raus aus eurem Weg und lauft die Devotees nicht dann weg. Ihr bleibt, wenn ihr mit den gleichen Leuten, die in eurer Komfortzone sind, zusammen seid, sehr oft stehen in eurer Entwicklung, weil ihr keine neuen Impulse mehr kriegt. Man kriegt keine neuen Impulse. Es ist sehr wichtig, sich einzulassen. Deswegen ist eins unserer Seminarregeln oder Empfehlungen immer, join a community of seekers. Schließe dich einer Gemeinschaft an. Während des Seminars sei gemeinschaftlich. Und ihr habt das bestimmt gemerkt, als ihr in den Zweiergruppen diskutiert habt, als ich sagte, dreht euch um bitte zu unserem Nachbarn, eurem Nachbarn und spricht darüber, dass man da was mitnimmt aus diesem Gespräch. Habt ihr es gemerkt? Nicht? Neue Dinge, ach so sieht er das? Oh, das habe ich gar nicht vorher so gesehen. Und so kann man beeinflusst werden mit guter Sangha. Das ist ein sehr wichtiger Punkt und ich wusste, und da habe ich weiter gelesen in den Schriften, da heißt es, Gemeinschaft mit Sadhu, das hilft dir, Sadhana auszuüben. Ein Sadhu ist derjenige, der dich überzeugt, zur spirituellen Praxis zu greifen. So, nachdem ich das gesagt habe, möchte ich hier enden. Ich weiß, dass eine Frage kommt, aber wir sollten dann den Seminarablauf zu machen. Lass uns ganz kurz noch hören, die Orientierung für heute. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Bitte tut euch über die Punkte noch Gedanken machen. Manche von euch haben Notizen gemacht oder innere Notizen. In Verbindung zu treten ist dann möglich, wenn du etwas tust, um gesund zu werden in deinem Geschmack, einen gesunden Geschmack. Und das werden wir üben heute Morgen im Workshop. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Oh ja, sorry.
Ja, ich es wird auch gesagt, dass, oder wir lesen in unseren Shastras, dass das spirituelle Wissen nur dann erfahren werden kann,